Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Diesmal mit meinen geschätzten Kollegen Robert Götz.
Hallo, servus.
Und Johannes Graf.
Servus.
Und mein Name lautet Florian Eiserle. Ein 0:2 war es im letzten Heimspiel des Jahres, des FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen. War viel geboten rund um das Spiel. Christkindlesmarkt gab es, die Bayernliga-Meistermannschaft von 94 war im Stadion größtenteils. Und gekommen ist der deutsche Meister Bayer Leverkusen. Am Ende stand ein 0:2, dem ich jetzt mal den Titel geben würde. Alles nahm den erwartbaren Lauf. Leverkusen hat Leverkusen-Dinge gemacht. Der FC Augsburg hat FC Augsburg-Dinge gemacht. Florian Wirtz hat Florian Wirtz-Dinge gemacht. Und wie habt ihr das gesehen, beste Kollegen?
Ja, ich finde letztlich dieses 0:2, ja, erwartbar. Im Ergebnis erwartbar. Ich finde aber, es war dann das Ergebnis nicht ganz so, oder hat nicht wieder gespiegelt, wie der Spielverlauf eigentlich war. Also letztlich finde ich schon, dass der FCA sehr chancenlos war. Ich kann mir an Spiele erinnern, wo es bedeutend knapper zuging, wo man auch schon gegen Leverkusen geführt hat in Augsburg, letztlich dann auch nicht gewonnen hat. Aber es war wirklich sehr eindeutig und irgendwie so mit dem 1:0, hört sich vielleicht blöd an nach 14 Minuten, aber da wusste man schon, in welche Richtung dieses Spiel gehen wird. Entsprechend fand ich, es war doch irgendwo trotzdem enttäuschend, auch wenn es gegen den Meister ging.
Also das Ergebnis, ich glaube, mit dem 2:0 geht es in Ordnung, weil Leverkusen hat nicht viel mehr große Torchancen gehabt, aber wie der Johannes gesagt hat, der FCA, man hat nie richtig das Gefühl gehabt, außer vielleicht die letzte 10 Minuten, dass der FCA das Spiel wirklich nur drehen könnte. Die waren einfach zu überlegen und das 0:2 geht so in Ordnung. Wenn man schaut, der FCA hat, glaube ich, 7 Torschüsse gehabt, 3 aufs Tor. Leverkusen hat, glaube ich, 14 Torschüsse gehabt, aber auch bloß 3 aufs Tor. Also, und die Expected Goals waren, glaube ich, 0,44 zu 0,99. Aber es war einfach, Leverkusen hat das Spiel, abgesehen von den ersten 10 Minuten, aber nach dem 1:0 einfach kontrolliert und dominiert. Und ja, war einfach, der Klassenunterschied war da zu sehen. Ja.
Auch in der zweiten Hälfte speziell, also wo man dann sagt, ja, da kann man dann nochmal vielleicht ein bisschen in die Offensive investieren, da kann man nochmal versuchen, auf das 2:1 zu gehen und dann nochmal dem Spiel wirklich eine andere Wende zu geben, aber das war eigentlich nicht der Fall. Also man muss wirklich sagen, der FCA kam auch gar nicht mehr an den Ball teilweise, weil die Leverkusener den Ball einfach in ihren Reihen so laufen haben lassen, dass es irgendwie... Ja, es war relativ ruhig, finde ich, auch im Stadion. Also du hast auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass da jetzt nochmal irgendwie ein Funke überspringen wird, dass man da nochmal mit allen Mitteln versucht, das zu drehen. Und dahingehend fand ich das schon ein bisschen enttäuschend. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum dann Sportdirektor Marinko Jurenic so nach dem Spiel auch gesagt hat, man hatte eigentlich nie das Gefühl oder die Überzeugung hat gefehlt, dass man da noch irgendwie was holen kann. Und auch irgendwie, Robby, du wirst es auch so erlebt haben, der Schlusspfiff, der war dann irgendwie so mitten in die Szene rein und das war jetzt irgendwie keine Reaktion von den Rängen. Also weder irgendwie großer Jubel noch irgendwie große Enttäuschung. Ja. Der ist so mitten so, ja, das Spiel ist so ausgelaufen. Also es war irgendwie, ja, es war frühzeitig klar, wie das Spiel ausgehen würde und so war dann auch der Schluss.
Also das einzige Wendepunkt wäre vielleicht gewesen, das 1:1 von Kevin Schlotterbeck, der Kopfball wie Beiland, ich glaube, wer war's?
Uwe Seeler.
Ja, mit dem Hinterkopf da
das
über.
Das ist jetzt, glaube ich, der gewagteste Vergleich, den wir in diesem Jahr gezogen haben. Kevin Schlotterbeck und Uwe Seeler.
Ich glaube, viele wissen gar nicht, um was vor Tor sich da handelt. Aber sag mal, das wäre vielleicht noch was, das wäre das 1:1 gewesen. Da ist viel Konjunktiv dabei. Es war wirklich ganz, ganz knapp abseits, aber gut, die kalibrierte Linie hat es gezeigt und es ist ja okay so, da hat es ja keine große Diskussion gegeben. Aber danach war das. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass Leverkusen, wenn es notwendig gewesen wäre, hätten die auch nochmal anziehen können. Und der FCA hat das in der Defensive nicht schlecht gemacht, muss ja sagen. Die sind ja wirklich, die haben da wahnsinnig Qualität. Die haben sie unter Kontrolle gehabt, aber selber nach vorne ist einfach nicht viel gegangen. Ich glaube, der erste wirklich gefährliche Torschuss, das war der vom Claude Maurice da in der Nachspielzeit, ja.
Ja. Die Frage ist natürlich, ob der gefährlich war. Ich glaube, Radetzky hat den erst gefährlich gemacht. Ja, genau. Aber, also,
wie sagt man in der Schule, sie waren wirklich stets bemüht. Sie haben an dem Abend wirklich alles gegeben, aber man muss ja das FCA-Publikum hat schon ein feines Gespür und darum ist das, glaube ich, auch so passiert, was der Johannes gesagt hat. Ja, das war der Schlusspfiff und jeder hat gewusst, das, ja, mehr war an dem Abend nicht drin. Das war
jeder war froh, dass es vorbei war.
Ja, das war jetzt auch keine Gepfeife. Die Leute haben einfach akzeptiert, dass Leverkusen an dem Abend vom ganzen Spielverlauf her dominiert hat, ja. Dann war's gut.
Ja, ja, die Unterschiede waren deutlich. Also allein an den Toren hast du es gesehen. Also wenn Florian Wirtz, das ist einfach eine andere Kategorie Spieler. Also der verzögert dann nochmal und dann macht der Matzi mal die Beine auf und dann spielt er da durch zum 2-0. Mhm. Also das ist dann schon, das ist einfach extra klasse und wie der Robby sagt, also wenn Leverkusen gemusst hätte, glaube ich, hätten sie nochmal zulegen können. Aber nach den vielen englischen Wochen der hohen Belastung war denen, glaube ich, ganz recht, dass sie dann ein Spiel hatten, das sie ganz gemächlich kontrollieren konnten. Wobei da muss ich dann im FCA schon ein bisschen einen Vorwurf machen. Also da, ich glaube schon, dass noch ein bisschen mehr gegangen wäre. Also man hätte da schon den Leverkusen noch ein bisschen mehr wehtun können, näher ranrücken. Aber ich glaube wirklich, im Kopf hat sich das so verfestigt gehabt. Wir haben hier keine Chance und dann schauen wir, dass wir das Ergebnis gering halten.
Also dieses Spiel ist sozusagen als der Match gewordene Zahnarztbesuch. Jeder war zum Schluss froh, dass es vorbei war.
Das ist auch sehr ein schöner Vergleich.
Ja, hab da gerade sehr aktuelle Erfahrungswerte.
Ich wollte gerade sagen, das lag auf der Hand für dich.
Ja. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass man beim FCA derzeit sehr genau weiß, was man bekommt und was man nicht bekommt. Also man bekommt beim FC Augsburg keine, das ist auch eine Sache, die man jetzt dem Verein anrechnen muss, du wirst nie wirklich unter die Räder kommen mit dieser Spielweise, dieser Taktik, dieser Bissigkeit. Also auch das 0-3 gegen Bayern war jetzt kein ganz klassisches 0-3. Man steht defensiv sehr stabil, man lässt relativ wenig zu, 0,79 Expected Goals weiß der Kicker übrigens nur für Leverkusen auf. Ich glaube 0,49 für den FC. Also alles nicht viel, ja.
Das andere du weißt, von der Bundesliga
Homepage. Ja. Also das sind minimale Abweichungen. Aber im Grunde ist es, ich glaube, dürfte einer der geringsten Expected Goals-Werte neben dem Spiel bei den Bayern gewesen sein, den Leverkusen bislang hatte in der Saison. Du weißt aber auch sehr genau, was du nicht bekommst. Und was du nicht bekommen wirst gegen Leverkusen, ist ein Spiel, in dem du mal versuchst, die selber eigentlich unter Druck zu setzen. Denn wie ja auch, also mit der einzigen Offensivspieler so richtigerweise waren jetzt wieder Essende, die man übrigens, haben wir nachgefragt, Essende und nicht Ensemble ausspricht, aber wenn das auch mal in Streaming-Portalen anders ist, Essende und Tietz, ja, und dann wird's halt auch recht überschaubar, muss man sagen. Also du weißt sehr klar, wie so ein FCA-Spiel verlaufen wird. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ich würde die These in den Raum stellen, dass es sportlich zwar sich in Punkten niederschlägt, aber dir keinen einzigen neuen Fan gewinnt oder wenige neue Fans gewinnt, so eine Spielweise. Und eigentlich hat man ja auch Bock drauf, dass es, wenn man jetzt dieses Wochenende nach Mainz schaut, dass es vielleicht eine Mannschaft gibt, die vielleicht auch nicht untergeht, aber auch gegen eine Mannschaft wie Bayern auch mal ihr Glück versucht. Ja, und das dafür auch belohnt wird. Muss auch immer Glück haben, ist auch klar. Aber ja, so kann es halt auch gehen, ja.
Ja, aber es ist, wie du sagst, ich will jetzt nicht schon wieder den Vergleich mit der grauen Maus rausholen, aber es ist leider so. Es ist halt einfach keine Entwicklung. Also wir reden da ja auch immer intern drüber und letztlich wird es wieder eine Saison, wie wahrscheinlich viele Spielzeiten zuvor. Also wie du schon sagst, man hat nie die Gefahr, dass man irgendwie untergeht. Es ist eine sehr stabile Defensive, die da ist, mit der kannst du auch Spiele gewinnen, nicht hoch, aber du kannst Spiele gewinnen. Du wirst auch Spiele gegen untere Mannschaften gewinnen aus der Tabelle, aber es ist halt nichts, wo du sagst, boah, das war jetzt mal ein mitreißendes Spiel, da war Begeisterung mit dabei, sondern es ist halt wirklich so, es ist solider Bundesliga-Fußball, so würde ich ihn beschreiben.
Es gibt Ausreißer nach oben, Dortmund zum Beispiel, aber da muss wirklich alles für den FCA laufen und sagen wir, die offensive Spielweise, die war zu Beginn der Saison, ja, da haben sie gehörig auf den Deckel bekommen, auch der Trainer, und jetzt hat er sich halt den Realitäten angepasst und sagen wir, der große Unterschied finde ich halt, wenn's mal schnell nach vorne gehen soll beim FCA, dann sind die Abspiele, die Pässe, die sind einfach zu ungenau für eine Bundesliga-Spitzenmannschaft, ja.
Oder Mittelklasse, gute Mittelklasse würde mir schon reichen.
Ja, ich meine jetzt gegen so eine gute Bundesliga-Mannschaft. Ach so, ja. Jetzt wenn du gegen, sage ich einfach mal, ja, gegen eine andere Mittelklasse-Mannschaft, dann kommen zwei, drei Pässe, die reichen dann vielleicht so. Bei denen reichen sie halt nicht. Und das war halt brutal zu sehen, wenn man es einmal probiert hat. Die Pässe sind nie irgendwo angekommen. Hat jetzt oft nicht viel gefehlt, aber das, was gefehlt hat, hat einfach gereicht. Dann sind sie ins Ausgang, war der Verteidiger da. Dann war die Halbchance oder die Chance, da mal schnell umzuschalten, war halt dann vorbei. Und wenn sie mal in der gefährlichen Zone waren, dann hat er der Mut gefehlt, einfach mal abzuschließen. Es war in der ersten Halbzeit, es war nach 10 Minuten mal mit Wolf, wo man es wirklich eigentlich da war, auch mal zu schießen. Ja, wenn ich aus der zweiten Reihe mal schieße, dann kann sich die Abwehr des Gegners auch nicht mehr so darauf verlassen, dass nur kombiniert wird. Ja, dann kriegt man irgendwie Bewegung rein. Das hat halt an dem Abend eigentlich fast über die 90 Minuten hat es gefehlt.
Wobei natürlich tatsächlich auch fürs schnelle Umschalten die Spieler nicht auf dem Platz standen. Also richtig. Das ist halt wirklich, ja, man hat das gegen Leverkusen schon auch wieder gesehen. Also das ist einfach im Mittelfeld mit Jakic, Onyeka und Meier, der ja dann auch zur Pause dann das Spielfeld verlassen musste, da ist ja auch gar kein Tempo da. Also das ist die sind halt auch eher Spieler, die sich drauf verlassen, dass sie Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen. Aber es ist ja nicht so, dass es ein schnelles Umschaltspiel geben würde. Also das ist ja auch das, was ich so ein bisschen gerade vermisse. Also diese Spielweise oder diese Idee in der Offensive. Also was ist eigentlich die Idee in der Offensive? Wie will ich zu Toren kommen? Und ja, ich weiß nicht, wie das gelöst wird, aber wir kommen ja noch drauf. Ich glaube, in Kiel wird das schon so der Schlüssel des Erfolgs sein. Also wie will ich in Kiel Tore erzielen? Wird es dann wieder so eine Spielweise wie zuletzt in Frankfurt? Und jetzt gegen Leverkusen kannst du ja eigentlich fast nicht spielen so, weil die Kieler ja jetzt eigentlich ja auch nicht unbedingt, wobei die wahrscheinlich auch nicht wissen, was sie mit dem Ball anfangen sollen.
Ja, richtig.
Also deswegen bin ich mal gespannt, was für ein Spiel das wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Trainer Torup in Kiel jetzt plötzlich seine Taktik über den Haufen wirft, sondern er wird dann versuchen, das letzte Spiel dieses Jahres auch mit dieser Taktik noch erfolgreich zu gestalten.
Wobei, ich glaube, das kommt noch dazu. Kiel fährt generell schon eigentlich aus Zweitliga-Zeiten den noch übernommenen Ansatz schon eher, gerade wenn es ein Heimspiel ist, was mit dem Ball anfangen zu wollen. Und für die ist das ja auch, das ist das letzte Spiel des Jahres. Das ist gegen eine Mannschaft, die aus Kieler Sicht jetzt wahrscheinlich nicht völlig unschlagbar ist, ja. Und wo natürlich dann der letzte Eindruck über die Winterpause werden wird. Also für die ist das auch ein unbedingtes Drei-Punkte-Spiel, so sehen die das garantiert. Und das könnte dann schon dem FCA wieder entgegenkommen, wenn du sagst, wir haben jetzt eine Mannschaft, die ist vor dem heimischen Publikum da, die will doch noch einen Dreier holen, dann sehe ich es auch gar nicht mehr so ganz katastrophal aus für Kiel. Also derzeit ist
haben natürlich sie jetzt schon fünf so. Punkte haben sie, oder?
Genau, derzeit haben sie 5 Punkte und dann hätten sie 8 Punkte. Was dann, gehen wir mal davon aus, dass Heidenheim vielleicht auch nichts mehr holt oder Pauli, dann wärst du bis auf 2 oder 3 Punkte dran. Also das wäre für Kiel natürlich auch ein großer Schritt, ein Sieg gegen den FCA. Für die wird da ganz viel ankommen.
Aber ja. Der FCA braucht dafür natürlich auch eine stabile Defensive und da kommen wir jetzt auch gleich drauf, dass natürlich da es einige Fragezeichen gibt, was die Abwehr angeht.
Allerdings, ja, also wie du sagst, Jeffrey Haubeleo hat für einen Foul, was man jetzt nicht zwingend unbedingt geben muss. Also ich finde, viele andere Dinge hat er gemacht, da hätte ich eher was Gelbes, aber er hat auf alle Fälle gelb gesehen, ja, und wird fehlen. So. Bei Gelb war übrigens auch Glück, muss man noch sagen, Frank Onyeka, der war ja relativ früh gelb verbannt und hat dann diese Ellbogensituation gegen Florian Wirtz gehabt. Also das war auch ein bisschen glücklich. Da hätte manch anderer den vielleicht auch mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt.
Ja, wobei beim Foul von Covileo bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also der Teller war es, glaube ich, der hat sich vorher gegen zwei FCA-Spieler getunnelt und hatte natürlich dann eine relativ gute Position, also vor am 16er. Und wenn Covileo da nicht dazwischen geht, dann hätte der einen Torabschluss gehabt. Deswegen finde ich, kann man die gelbe Karte schon vertreten. Es war kein hartes Foul, aber aufgrund der Situation, wo Teller dann zum Abschluss gekommen wäre, kann man die schon geben, finde ich.
Ich glaube, er hat noch gar nicht richtig berührt, aber ich glaube, schon die Absicht reicht, glaube ich. Hat Teller natürlich auch wirklich super gemacht. Ich glaube, es hat Spiele gegeben, da haben das scheiß Schwalbe gesehen, aber es ist einfach Fakt, er hat die gelbe Karte gesehen, das hätte man vorher das einfach unterbinden müssen, das Dribbling, da waren die Gelegenheiten da und das war ein bisschen ein Muster zu den beiden Toren, die sie bekommen haben. Ja, das 1-0 mit Philipp Tietz, den Pass von Xhaka unterbinden können. Dann Frimpong, das Laufduell gegen Giannoulis, dann war das natürlich auch sehr schön gespielt in den Rücken der Abwehr. Und da hat Matsima nicht aufgepasst gegen seinen Landsmann, gegen den Martin Taillet. Und auch vor dem 2-0, ja, wenn man dann Wirtz einfach konsequent angeht, dann kommt es wahrscheinlich nicht so weit. Aber das hat, die gelbe Karte hat irgendwie so in das System da reingepasst. Ja, und jetzt fehlt er und Matsima ist ja kurz vor Schluss auch noch umgeknickt. Jurendic hat nach dem Spiel gesagt, es sei nicht so schlimm, glauben Sie, nichts Strukturelles, aber das wird man wahrscheinlich erst morgen Näheres erfahren.
Also am Montag in dem Fall. Jetzt sind wir bei dem Punkt, das ist jetzt auch, finde ich, interessant, weil du hast ja so einen Kader mal konzipiert und auch auf ein bestimmtes Spielsystem konzipiert. Ich halte die These, dass dieser Kader eher auf eine Viererkette konzipiert ist. Dahingehend, weil, jetzt siehst du das, wenn du eine Dreierkette spielst, brauchst du, wie wir alle wissen, oder eine Fünferkette, erstmal drei zentrale Innenverteidiger. Die heißen derzeit Matsima, Hauwe Leo und Schlotterbeck. So. Und mindestens einer von den beiden, nämlich Jeffrey Hauwe Leo, wird sicher fehlen. Wir hoffen, oder man hofft beim FC Augsburg, dass natürlich Matsima spielen kann. Und jetzt stünde als Ersatz ehrlicherweise nur noch Maxi Bauer da. So. Und das bedeutet jetzt, also Noki Banks gibt es natürlich noch, der aber eher, sagen wir mal, als Leerjahr das Ganze, diese Saison jetzt zu sehen hat. Und jetzt stehst du im Grunde vor der Winterpause in der Frage, oder eigentlich stehst du nicht wirklich vor der Frage, sondern du hast jetzt dieses System, diese Fünferkette und die Frage ist jetzt, zieht man das bis zum Ende der Saison durch? Ich denke, da spricht derzeit aus FCA-Sicht sehr vieles dafür, dass man das bis zum Ende der Saison durchzieht und dann brauchst du in der Winterpause dringend Innenverteidiger, denn das hast du jetzt gesehen, du hast ja eigentlich relativ Glück gehabt, dass keiner dieser Innenverteidiger länger verletzt war oder eine längere Sperre hatte. Die waren eigentlich alle fit. Kevin Schlotterbeck hat ab und zu muskuläre Probleme und einmal war er gelb-rot gesperrt. Ja, aber allein schon ob der schieren Masse der Innenverteidiger, Robert Gumni hat mal zarte Signale ausgesendet, glaube ich, dass er da wenig Bock drauf hat, auf Innenverteidiger nochmal zu spielen, der ja eigentlich auch Rechtsverteidiger ist, heißt, wenn du diese Fünferkette jetzt durchziehst, dann musst du im Winter eigentlich, zum einen kannst du einen deiner vielen offensiven Mittelfeldspieler, für die es jetzt eh keinen Platz mehr gibt, abgeben oder verleihen. Und zum anderen brauchst du eigentlich einen Innenverteidiger. Wie seht ihr das?
Ja, also selbst wenn Robert Gumni das nicht spielen möchte, dann wird ihm wenig Wahl bleiben. Also dann wird Jes Torup mal kurz mit ihm in Vier-Augen-Gespräch gehen und ich behaupte mal, dann wird er den rechten Part in der Dreierkette übernehmen. Hat er ja auch schon gespielt. Also ich glaube, das kann er auch von seiner Veranlagung her. Ist er auch eher ein defensiver Spieler, jetzt nicht wie Marius Wolf, der eher so ein offensiver Außenverteidiger ist. Also ich glaube, wenn es wirklich Not am Mann wäre und die könnte ja tatsächlich dann sein in Kiel, dann wird er schon den rechten Part in der Dreierkette übernehmen. Aber ich gebe dir dahingehend recht, dass man natürlich bei den Innenverteidigern nachrüsten müsste, wenn es tatsächlich die Dreierkette des Systems in dieser Saison sein sollte, wonach es ja wirklich aussieht. Also
leider. Entschuldigung.
Ja, das hat man ja schon oft die Diskussion. Tatsächlich glaube ich jetzt auch gerade im letzten Spiel wird Torup einen Teufel tun, da jetzt irgendwie nochmal was an seinem System zu ändern. Also es wird eine Dreierkette sein, mit welchem Personal auch immer.
Die Frage bei Robert Gumni ist ja, ob er nach der Winterpause noch beim FCA ist. Ja, das hat er im Interview mit mir, hat er ja deutlich auch gesagt. Ja, er schaut sich das an, er kann sich aber gut vorstellen, woanders zu unterschreiben. Das muss man einfach mal sehen. Aber ich bin überzeugt, das Wintertransferfenster über den Sachen FCA wird das wirklich spannend. Und da wird sich auch was tun. Wie gesagt, die werden auf vielen Positionen schauen. Das ist nicht so offensiv bekannt geben, aber ich denke, die haben überall die Ohren und Augen offen. Es geht ja weiter, was passiert mit Ruben Vargas? Mhm. Es scheint jetzt noch nichts Konkretes zu geben, aber war ja auch immer Kandidat, wo man sagt, im Winter wechseln. Ja,
ja, und dann gibt es ja auch Kandidaten wie zum Beispiel Tim Breithaupt oder Mert Kömür, das sind ja richtig, Spieler, die hat man ja behalten, damit sie eine Chance bekommen, damit sie Einsatzzeit bekommen und die werden natürlich jetzt auch ins Grübeln kommen. Selbst ein Steve Mounier, der jetzt auch nicht irgendwie so richtig zum Zug kommt. Also da gibt es ja wirklich viele Kandidaten, weil eben Torup, wenn er mal eine Stammelf hat, auch an dieser Stammelf festhält, was jetzt nicht verwerflich ist. Aber entsprechend wird es unzufriedene Spieler geben. Und es gibt dann schon so ein paar Positionen, finde ich. Auch Jurendic hat es nach dem Spiel gegen Leverkusen angedeutet, gerade so was das Offensivspiel angeht, aus dem Mittelfeld heraus, aus der Zentrale. Da finde ich da so ein Achter, der einfach auch Zug zum Tor entwickelt, der klassische Box-to-Box-Player, wie er neudeutsch heißt natürlich, der fehlt auch der Mannschaft, finde ich. Vielleicht hat er Goretzka Zeit, der könnte dann zum FCA kommen.
Ja. Zeit hat er, glaube ich, schon. Aber so Bock, glaube ich.
Nein, aber Spaß beiseite, das ist schon so, dass da, glaube ich, tatsächlich in dieser Wintertransferperiode ist immer Bewegung drin, aber ich glaube, da wird es jetzt schon nochmal ein bisschen nachjustiert werden, vor allem, wie du es gesagt hast, Flo, weil es natürlich jetzt irgendwie eine andere Grundsystematik gibt gegenüber der Ausgangslage im Sommer.
Er hat ja Yastorup in der PK auch gesagt, also einer der Gründe, warum zum Beispiel Masaya Okugawa gar keine Rolle spielt, ist, dass diese Position, die er am liebsten bekleidet, nämlich die Zehn hinter den Spitzen, die gibt es gar nicht mehr. Nicht mehr in dem System, was man derzeit spielt. Selbe ähnliche Positionen
spielt er zum Beispiel auch. Offensiven Flügel zum Beispiel, den gibt es ja momentan auch nicht. Ja.
Genau, oder Mert Köhme ist eigentlich auch irgendwie so ein Zehner, also auch kaum noch. Also Alexis Claude Maurice hat halt den Vorteil, sagen wir mal, dass er auch in der Spitze offenbar einsetzbar ist. Ja, also im Grunde hast du diesen Kader, das wird niemand beim FC Augsburg so sagen, weil man hat natürlich immer auf alle Eventualitäten reagiert, im Vorfeld der Saison schon und überhaupt alles. Ja, aber natürlich hast du diesen Kader als Viererkettenkader konzipiert und jetzt muss, es kann natürlich auch sein, Yastorup hat ja in der vergangenen Winterpause das System dahingehend umgestellt, dass er gesagt hat, jetzt machen wir aus einer flachen Viererkette oder einem 4-2-3-1, machen wir eine Raute. Und jetzt hat er mittlerweile auch umgestellt auf diese Fünferkette mit mit ein oder zwei Stürmern. Kann natürlich sein, dass er sagt, ja, nee, also jetzt testen wir in der Winterpause, viel Zeit ist zwar nicht, aber jetzt testen wir in der Winterpause noch ein neues System ein, dann ist natürlich dieser Kader vielleicht auch nochmal anders zu bewerten. So oder so zeigt das Kiel-Spiel, du hast für dieses System nicht genug Innenverteidiger. Nicht genügend Ersatz, wenn sich einer von denen was tut. Also, weil im Grunde hast du 4 Personen für 3 Positionen. Ja, sind wir mal gespannt. Ich halte auch die These, dass sich da einiges tun wird in der Winterpause, auch wenn es derzeit offiziellen Bekundungen zufolge ja keine Gründe gibt, irgendwas machen zu müssen.
Ja. Also Jurendic hat da am Samstagabend schon anders geklärt, ne? Gesagt,
das okay.
Oder? Hab ihn falsch verstanden.
Okay, das habe ich noch nicht gehört, ja.
Oder? Mhm.
Ja, nö, ist schon so. Also ich glaube, das, also er ist ja immer einer, der alles auf dem Schirm hat und analysiert. Und also ich finde auch am Samstag ist mir zum ersten Mal so, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Widerspruch war, aber Torup war auf der Pressetribüne, auf dem Pressepodium relativ, ja, er hat gesagt, das ist okay so, das Spiel, die Mannschaft hat verdient verloren. Aber ich finde, Jurendic hat es schon so anklingen lassen, dass er eigentlich sich mehr erwartet hatte. Also das, was bei Torup jetzt nicht so durchklang, das klang bei Jurendic schon durch. Also deswegen glaube ich schon, dass er da nachrüsten wird und nachjustieren wird. Und er ist schon einer, der dem das nicht so gefallen hat, dass man sich so, ja, kampflos ist das falsche Wort, aber so chancenlos gegen Leverkusen zu Hause war.
Wobei, da frage ich mich auch, also wenn er jetzt erst das doof findet, also der einzige Unterschied in den vergangenen Wochen ist ja, dass es halt in den vergangenen Wochen oft in Punkte mündete, aber die Spielweise war genau die gleiche wie gegen Bochum zum Beispiel, ne? Ja, werden wir mal gucken.
Ich glaube einfach, sie müssen jetzt das Kiel-Spiel noch positiv beenden. Mhm. Auf jeden Fall mal nicht verlieren. Würde ich jetzt mal sagen, eigentlich müssen sie es gewinnen. Ja, also wenn, sagen wir, ich hänge halt immer noch, wenn ich vor der Saison mich weit aus dem Fenster lehne, wie der Johannes gesagt hat, man soll es nicht immer wieder aufs Tablet bringen, aber ich lege das graue Maus-Image ab, was ja auch nicht vom Trainer gekommen ist, ja, muss man auch mal sagen, nicht so offensiv, da muss ich mich halt an dem messen lassen. Und das ist halt jetzt nicht der Fall, aber die Liga ist einfach so, wie wir vorhin schon mal kurz thematisiert haben, der FCA steht da, wo er hingehört. Ja. Das ist so. Und die anderen Träumereien, die sind in der Vorrunde, in dieser Saison, waren es Träumereien, muss man sich eingestehen. Und man hat sich den Realitäten angepasst. Und jetzt einfach nur das Kiel-Spiel gut rüberbringen und dann. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ja, es ist ja noch nicht vorbei, wenn die Liga dann weitergeht, sondern das Transferfenster ist ja noch länger geöffnet.
Bis 31. Januar.
Als Träumereien würde ich es jetzt sogar gar nicht bezeichnen, sondern wenn man so auf der Tabelle schaut, oft ist ja wirklich so, dass du irgendwie mit einem, zwei Siegen mehr machst du ja Riesensprünge und dann bist du tatsächlich unter diesen Top 10, die der FCA auch mal irgendwie ausgerufen hat. Und da finde ich, da wenn man da ein bisschen mehr mal investieren würde, ein bisschen mehr, glaube, da könnte man schon einiges bewegen. Und tatsächlich, auch wenn niemand auf die Tabelle schaut, macht natürlich keiner, aber natürlich schauen die auf die Tabelle. Und wenn da eine 8 vor deinem Tabellenplatz steht und nicht eine 13, dann ist es eine ganz andere Außendarstellung. Und dann sind die Leute alle anders drauf und zufriedener und überhaupt. Und das vermisse ich so ein bisschen. Es würde ja, wir erwarten ja gar nicht, dass die jetzt irgendwie Mannschaften vorführen und herspielen und 4-0 gewinnen. Aber einfach so ein bisschen mehr.
Nett wäre es halt schon.
Ja, schön wäre es natürlich schon. Aber ein bisschen mehr investieren, ein bisschen mehr, bisschen näher hin. Und dann behaupte ich auch eine alte These. Aber wenn man mehr Chancen hat, dann wird man auch mehr Tore schießen. Das ist nun mal so. Und deswegen, ich bin auch kein Träumer. Ich bin auch nicht so, ich sage, der FCA muss jetzt irgendwie immer 8er, 9er werden. Aber ich finde, die Liga ist eben so eng. Und dann macht's mal, dann wäre mit wenig, könnte man da schon viel bewirken, finde ich. Aber ja, da wird mir wahrscheinlich auch wieder widersprochen.
Aber es gab ja nicht nur die Tabellensituation als Vorgabe, um das graue Maus-Image abzulegen, sondern auch offensiven tollen Fußball. Und also ich weiß nicht.
Offensiven tollen Fußball würde ich nicht sagen. Es ist einfach attraktiven, nennen wir es attraktiven Fußball.
Also ich finde,
ich erwarte ja gar nicht, dass der FCA jetzt irgendwie spielerisch glänzt, sondern ich finde, mir hat es gefallen, wie sie zu Beginn der Saison, gut, da haben sie viele Gegentore bekommen, aber dass man vorne drauf geht, ja. Dass man aktiv ja. ist, dass sich was bewegt, dass man, da hatte man ja auch viele Torchancen und da war der Weg zum Tor einfach kürzer, zum gegnerischen Tor. Und das finde ich so eine, das verknüpfe ich mit dem FCA, eine attraktive Spielweise, die mitreißt, dass man dann lieber gewinne ich mal 3-2 als irgendwie 1-0, aber das hat sich halt irgendwie total erledigt.
Ja, genau, also keine erwartete Tacken, Tricks und sowas, aber sag mal so, ich würde sagen, so ein bisschen mehr Heidenheim. Also es ist gerade ein schlechtes Beispiel.
Das ist
ja,
nicht,
punktetechnisch natürlich nicht. Aber sagen wir, ich war ja bei Heidenheim zum Beispiel gegen Chelsea und das ist ja ein Planet besucht den anderen, ja. Aber trotzdem hat Heidenheim da versucht, mit ihren Mitteln, das waren jetzt auch keine Hackenspitzen 1, 2, 3, sondern halt nach vorne das versucht anzunehmen. Wie gesagt, hinkt gerade der Vergleich, weil es in der Bundesliga gerade wirklich nichts wahnsinnig gut läuft für Heidenheim, in der Conference League mittlerweile auch nicht mehr. Aber die haben ja auch zu besten Zeiten nie, genauso wie der FCA, das Ganze über Tiki-Taka gemacht, sondern über Einsatz, über Leidenschaft, über Kampf, über diese ganzen Dinge, ja. Und aber auch schon über Mut. Und ich muss sagen, also der so viel verordneten Mut, finde ich, haben wir ja auch hier schon als ein oder zwei Mal besprochen, so viel verordneten Mut finde ich beim FC Augsburg derzeit nicht. Bis schon Mut nicht. Jetzt sind wir aber bei der ersten Kategorie endlicherweise, denn wir küren immer auch nach so einem Spiel, fast immer, einen Spieler des Spiels. Kann man jetzt machen. Was denkt ihr, wer ist es geworden aus eurer Sicht? Wen hättet ihr gewählt?
Boah.
Ich hätte Hovelo hätte ich genommen. Mhm. Ja, weil er, finde ich, in seiner Defensivarbeit, er ist nicht mehr der Schnellste, aber er hat so viel, er antizipiert so viel, er hat so viel vorausschauendes Spiel, das sieht man oft. Das ist nicht spektakulär, aber er ist oft da, wo der Ball hinkommt. Ja, und das hat er, finde ich, gegen Leverkusen lange Zeit sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Das ist aber meine persönliche.
Aber die kann man durchaus teilen, Robby. Also da, ja, weil. Ich sage, so ein bisschen aus Mangel an Alternativen würde ich mich, glaube ich, auch für Joveleo entscheiden. Also, der hat das ordentlich gemacht.
Seid ihr in der absoluten Minderheitenmeinung? Aber zumindest was das Abstimmungsergebnis auf unserem FCA Kompakt, alle FCA Augsburg News WhatsApp-Kanal angeht. Der Joveleo hat auch Stimmen, aber stand jetzt Sonntagmittag im einstelligen Bereich bekommen. Gewonnen hat eindeutig einer, der auch in der Viererkette,
Was du für ihn stimmt, Johannes?
Ich stimme doch nicht bei unseren eigenen Abstimmungen.
Ich auch nicht.
Als Klassensprecher habe ich mich selber gewählt, aber davon bin ich jetzt inzwischen abgerückt.
Aber man kann sich das, wir können auch abstimmen, stimmt. Also ich mache mal irgendwas, ich tippe mal ein anderer. So, genau. man kann abstimmen. Gewonnen hat Kevin Schlotterbeck, relativ deutlich. Ein bisschen überraschend, aber gerade vielleicht wegen seines nicht gegebenen Tors. Kann man vielleicht auch der Meinung sein, ja?
Er ist ein auffälliger Spieler auf dem Platz, das ist ja gut so, ja. Und die Standards, muss man sagen, sie waren ja gestern gefährlicher als sonst, ja. Hat man schon viel schlechter gesehen. Aber ein bisschen auch das Quäntchen Glück gefehlt, dass der eben vom Schlotterbeck vielleicht reingeht oder die Chance vom Jeffrey, wo er den dann Volley nimmt mit links, das war eine Riesenchance.
Tatsächlich muss man das wirklich, wir haben ja hier oft kritisiert, was so die Standardsituationen angeht, Eckstöße, Freistöße und so, aber da muss ich auch sagen, tatsächlich die Flanken von Marius Wolf waren am Samstag richtig gut. Ich erinnere mich da eben auch an Eckstöße, weil die einfach mal richtig scharf mit Schnitt in den 16er kamen und nicht irgendwie ins Nirgendwo landen.
Ja, genau. Also Kevin Schlotterbeck, auch jemand, der der Mannschaft richtig gut tut, auch eigentlich schier nicht zu ersetzen ist, nicht nur personell, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit, ist jemand, der beinahe für ein Ausrufezeichen gesorgt hätte. Und was ich noch sagen muss, bei diesen hauchdünnen, okay, Abseits ist dann einfach Abseits und darauf hat man sich geeinigt und da gibt's auch wenig rum zu vertun. Ich wage da nur mal ins Feld zu führen, dass entscheidend ist ja bei so einem Bild, wann verlässt der Ball den Fuß? Und dann sage ich auch, wenn du da ein Frame weiter spulst oder zurück, also dann sieht's bei einem Abstand von, was waren das bei Schlotterbeck, 20 Zentimeter oder sowas, dann sieht's auch schnell anders aus. Ne? Aber okay, nee, das ist der Stand der Dinge, die Norm, die man sich gegeben hat, ist das, glaube ich wirklich, das wird sich irgendwann ausgleichen, das ist okay, gleiches Recht für alle, aber ich sage, es hätte sehr wenig gefehlt. Aber
deswegen macht sich ja auch Geschäftsführer Michael Ströll für eine automatisierte Abseitslinie stark.
Finde ich auch, also das müsste man schon irgendwie mit KI oder irgendwas hinbringen, dass das eben nicht menschlich gezogen wird. Dass man sagt, in dem Moment ziehe ich die Linie. Das genau. Da müsste der Ball wahrscheinlich Impuls geben, oder?
Genau. Also du weißt dann den technischen Impuls zu stellen, ich es mir auch vor, dass dann, okay, jetzt ist der Ball dann, also jetzt ist irgendein Signal da, jetzt hat gerade der Ball den Fuß verlassen, Elvis has left the building, aber du bist jetzt bei solchen TV-Bildern, wo ja der Fuß logischerweise auch immer den Ball verdeckt, darauf abhängig, dass du sagst, okay, jetzt entscheidet jemand an TV-Bildern, okay, jetzt ist der Zeitpunkt der Abseitssituation da, ja, nein. Und ja, wie gesagt, das ist auch schnell in die andere Richtung immer möglich. Aber es ist so, es gibt jetzt auch keine wirklich strittige Geschichte dabei. Ich merke es nur an, kritischerweise wie so oft. Naja, was gibt's sonst noch zu besprechen von dem Spiel? Ich finde, Essende hat's gut gemacht, oder?
Ja, war okay. Ich fand ihn in Frankfurt tatsächlich stärker, wobei es natürlich wahrscheinlich auch mit den Gegenspielern zusammenhing. Aber ich finde schon, das ist das Zusammenspiel Tietz Essende, das funktioniert normalerweise ganz gut jetzt. Und ich behaupte auch, dass es am Samstag in Kiel so sein wird, dass die beiden beginnen.
Aber man hat auch da gesehen, mal für die beiden Stürmer auch bisschen in die Bresche zu springen, was du vorhin gesagt hast, Flo, so mit einem kreativen Achter oder Johannes Duhm, das fehlt halt aber im FCA, ja. Für mich der Eindruck, die denke bei Jakic, auch bei Arne Meyer zum Teil, bei allen Entscheidungsträgern da im Mittelfeld ist erstmal sicher. Ja. Erstmal dann quer oder vielleicht zurück, den Ball sichern. Das kann ich machen wie Leverkusen, wenn ich dann die Kreativspieler habe, die in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, einfach auch dann den Vertikalpass spielen. Aber im FCA, das sieht man oft, das fällt gar nicht so auf, aber in dem Moment startet einer und wenn du dann denkst, jetzt müsste der Ball kommen, über 10, 15 Meter auch mal diagonal durch die Abwehr durch, natürlich mit Risiko gespielt, dann zögert mal eine Sekunde und dann ist die Situation in der Bundesliga ist halt dann einfach vorbei. Und das ist halt auch für die beiden vorne, ist nicht sehr, sehr schwer auch zu spielen, weil wie viele Chancen haben sie Ballkontakte, die wirklich mal für einen Stürmer adäquat sind? Nicht allzu viel. Und in dem Moment dann alles richtig zu machen, ist nicht so einfach. Und da gibt's dann andere Stürmer in der Liga mit anderen Qualitäten. Mhm.
Ja, man würde den beiden halt einfach noch einen Zehner hinter ihnen wünschen, der sie mit Bällen tatsächlich füttert. Aber diese Position gibt's nicht.
Das muss nicht zwingend ein Zehner sein. Im Spielsystem, da hat auch gar kein Zehner noch Platz. Also das wäre dann die schon, sondern es ist tatsächlich, finde ich, so ein kreativer Achter, der so zwischen 6 und 8, der halt einfach auch was für den Spielaufbau tut. Also selbst Dani Bayer war immer einer, der kreativ gespielt hat, obwohl er eigentlich so nominell als Sechser agiert hat. Also deswegen, mir würde da irgendwie ein Spieler eben fehlen. Oder mir fehlt momentan ein Spieler, der diese Ideen verwirklicht. Ich hätte immer gedacht, dass Frank Onyeka schon einer ist, der das so verkörpern kann. Aber ich glaube, auch der ist so ein bisschen gerade in diesem System gefangen.
Ruben Vargas hat es ja auch schon teilweise so gespielt, wenn er Freiheiten gehabt hat. Ja gut, der ist, glaube ich, nicht so weit von Anfang an. Boniek hat es ja am Anfang der Saison, hat man auch gedacht, wow, schnell, kann die Löcher reißen, aber...
Hat auch Tore vorbereitet, also deswegen, ja.
Ja. Hat ja auch einen besseren Start als es ist gut vom Start weggekommen, mittlerweile auch nicht mehr die Form, die er am Anfang hatte, Onyeka, ja. Ja. Ja, einer, der das aber auch machen könnte, wäre zum Beispiel Arne Meyer. Und das ist echt eine, finde ich, eine Enttäuschung der Saison bislang, oder?
Ja, also seine Auswechslung am Samstag spricht er auch Bände. Also Elvis Rechtsspezial ist kurzfristig ausgefallen. Für ihn kam dann Arne Meyer rein. Aber er hat seine Chance tatsächlich nicht genutzt. Er hatte zwar, glaube ich, zwei Torschüsse, die eher harmlos waren. Aber so insgesamt fehlt ihm einfach das Tempo, auch die Kreativität. Aber ich glaube, es ist momentan wirklich eine Mischung. Es ist eine Mischung aus dem System und aus den Spielern. Also und deswegen, da kommt momentan eben so ein relativ harmloses Offensivspiel zustande.
Ich glaube, der Arne Meyer, die Anlagen hätte er schon, aber ich möchte ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber man merkt jetzt schon bei solchen Spielen, wenn er mal die Chance hat, die muss sich einfach mehr nützen. Ja? Da müsste ich da sein und sagen, hör zu, jetzt hier bin ich ja von Anfang an und ich zeige das, was der Trainer sehen will. Hat man nicht gesehen. Ich habe auch nochmal explizit nachgefragt, ob vielleicht weiß man nicht, ja, irgendeine Verletzung, irgendeine Andeutung ziehen oder sowas. Nö.
Nee, der ist leider völlig fit, ja. Ja, nee, dem wünscht man einfach ein bisschen mehr Biss, finde ich, in jeder Hinsicht. Also das ist jemand, der finde ich, eine ganz gute Anlage hat, Fußball zu verstehen, in richtigen Momenten am richtigen Platz zu sein oder zu wissen, jetzt müsste dieses und jenes passieren. Das ist zu fast 100% da, finde ich, bei ihm. Was echt fehlt, ist ja, dann das auch umzusetzen und Gang und auch mal zu beißen. Zumindest den Eindruck habe ich von außen. Das ist aber jemand, der, muss man auch mal denken, der galt ja mit 18, 19 als Megatalent, als absolutes Megatalent. Mhm. War bei Hertha und
was hat man gedacht? Alle wollten ihn, ja.
Ja, war ein Nationalspieler in der U21.
Europameister mit Dorsch zusammen.
Ja, richtig, ja. U21 Europameister. Und da hat man wirklich gedacht, der wird die Karriere irgendwo, aber nicht beim FCA verbringen. Jetzt verbringen wir sie beim FCA und ist auch nicht mehr Stammspieler. Ich glaube, dass deutlich mehr möglich wäre, ja, sowohl für Arne Meyer.
Ja,
eine
Enttäuschung, weil er war ja eigentlich im Sommer, hat man einen Vertrag verlängert, man hat ihn zur Stütze auserkoren, hat ihn auch in den Mannschaftsrat installiert. Also deswegen denke ich mir, da hätte einfach mehr kommen müssen bisher, aber es kam halt leider nichts.
Mir wäre so Kombination Meyer-Rekschepay.
Also einer, der beißen kann und ja, der spielt dann nicht beim FCA.
Ja.
Dann lande ich wieder bei Goretzka.
Ja, der spielt dann nicht beim FCA, wenn er das beides so hinbringt, ja. Ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und es war das letzte Heimspiel und jetzt seid mal das Ding, was ich sagen will, mal mit der zweiten Rubrik ein. Nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Dann wäre es diesmal von George Ezra, Green Green Grass. Green Green Grass, also grünes Gras.
Ah, da kommt noch was.
Das gab's nicht zu sehen im Laufe dieser Hinserie beim FC Augsburg. Das soll es aber bald zu sehen geben, denn
es gibt einen neuen Rasen.
Ja. Wann man das halt so macht. Wann macht man das? Mitte Dezember. Zieht man neuen Rasen an. Weiß jeder, der einen Garten hat, macht man Mitte Dezember. Ja. Macht der FC Augsburg auch?
Ja. Wobei, es ist halt einfach nötig. Also wenn wir den Platz gesehen haben gegen Leverkusen, es ist halt einfach ein Trauerspiel. Also auch die Spieler regelmäßig verspringt der Ball. Ich glaube, vielleicht war es noch ganz gut für den FCA, dass der Rasen am Samstag nicht ganz so gut war, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen höher ausgegangen, aber jetzt ohne irgendwie gehässig zu sein. Nein, der Platz ist einfach in einem verdammt schlechten Zustand. Es sind ja Würmer im Platz, die da nicht reingehören. Das hatten wir auch schon mal hier thematisiert. Und jetzt zieht man die Reißleine. Es geht nicht mehr anders, der Platz muss raus. Und man hat dann unmittelbar nach dem Spiel gegen Leverkusen damit angefangen, den Platz zu erneuern. Da wird jetzt erstmal der alte abgetragen und dann kommt ein neuer grüner Rasen, der hoffentlich schönes Spiel zulässt.
Ich glaube, in der Bundesliga versucht man mit so vielen Hilfsmitteln der Natur Schnippchen zu schlagen, mit den Lampen, mit allen möglichen.
Aber ist halt auch Natur, ne?
Ja, schon. Nein, der, so viel Natur war beim FCA im Rasen auch nicht drin, aber auch selbst die Plastikhalme, die geben halt einfach mal nach ein paar Jahren ihren Geist auf. Ja, keine Ahnung, wie lange ein Naturrasen da in der WBK-Arena gehalten hätte. Man macht's halt jetzt. Klar, also man kann sich schon fragen, warum jetzt, warum nicht in der Sommerpause vorher, aber zu Beginn der Spielzeit hat der Rasen jetzt nicht so schlecht ausgeschaut, ja, dass man sagt, oh, wär dringend nötig, aber es hat sich halt relativ schnell herausgestellt und die Bundesliga ist ein Millionen-Milliarden-Geschäft. Da gehört das halt einfach zum Geschäft dazu, dass man das jetzt kurz vor Weihnachten macht. Ja, Bayern hat es innerhalb von ein paar Tagen gemacht und der war optimal zu bespielen. Also ich habe.
Das war der FC Augsburg im ersten Spiel, genau, ja, am NFL-Spiel.
Ja, genau.
Am Rasen hat es nicht gelegen.
Nee, man hat also nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwas schlecht wäre.
Also. Und ich meine, dass der FCA lang gezögert hat, ist natürlich auch klar. Also wenn man das jetzt so bedenkt, wie es der Robby gerade schon angedeutet hat, mit dem Milliardengeschäft, das wird kein günstiges Unterfangen. Also allein die Entsorgung, das ist Sondermüll, weil da eben Plastik mit drin ist.
Genau, also weil es ein Hybridrasen war, das muss man vielleicht noch erklären. Hybrid bedeutet stimmt, ja. Plastik mit Naturrasen, das ist vermischt bei
und
dem.
Das kann man nicht trennen. Also Sondermüll und dann dieser neue Rasen, das soll auch wieder ein Hybridrasen werden, aber keiner, der vorher, jetzt wird sehr speziell. Aber wo die Fasern vorher eingepflanzt werden, die Plastikfasern werden reingedrückt und dann wird der Rasen angepflanzt und dann kann es alles schön wachsen, sondern man braucht ja einen fertigen Rasen, einen fertigen Hybridrasen, was natürlich auch nochmal teurer ist. Also deswegen wird es den das FCA durchaus so knapp eine Million wird den FCA das durchaus kosten.
Also mit Abfräsen des Alten, mit Entsorgen des Alten, mit Kauf des Neuen sind wir da bei einer Mio.
Knapp eine Million dürfte schon sein.
Sagt, ja. In Saint-Tropez.
Da überlegt man sich dann doch zweimal, ob man den tauscht oder nicht.
Ja, ich glaube, man hat ganz oft noch versucht, da irgendwas noch zu retten. Und jetzt ist ja wirklich, jetzt nutzt man jede Sekunde aus. Direkt nach dem Spiel sind die Bagger angerollt, die das weggefräst, die Bagger nicht, die Fräsmaschinen sind angerollt, die das weggetan haben. Und jetzt wird angepflanzt. Und wenn man jetzt dann vorbeifährt an der WWK-Arena, gerade abends, wenn man da unterwegs ist, dann sieht man immer so ein gelbes Leuchten. Falls ihr euch das schon mal gefragt habt, das sind die Lampen, die Sonne simulieren sollen. Also die UV-Bestrahlung, damit es besser anpflanzt. Das hat er meine Rasenmann im Dezember deswegen nicht, deswegen bitte nicht jetzt Rasen anpflanzen, das macht keinen Sinn.
Ja, aber man hat jetzt eben 4 Wochen Zeit und das ist natürlich schon sportlich, 4 Wochen, dass ein neuer Rasen anwächst. Andererseits kann man sagen, man hat immerhin 4 Wochen Zeit, was ja jetzt unter der Saison noch schwieriger wäre. Und dann wiederum andererseits ist es natürlich eine schlechte Witterung, um Rasen anzusehen. Also es ist wirklich keine einfache Aufgabe, die der FCA jetzt hier so in der Weihnachtspause und vor allem deren Greenkeeper zu bewältigen haben.
Wissen die auch, was die tun in der Winterpause. Mhm. Ja, jetzt haben wir noch ein Spiel gegen Kiel, das haben wir besprochen. Wäre ganz gut, wenn man es gewönne. Und ja, also derzeit, es ist halt alles sehr eng. Also du hast 16 Punkte, nein, also bist nicht weit weg eigentlich vom Mittelfeld. Stand jetzt ins 5 Punkte bis zur Einstelligkeit. Das ist jetzt nicht die Welt. Und gegen Kiel sollte man vielleicht dann gewinnen. Aber wir haben es ja auch besprochen, auch bei Kiel wird der State of Mind da sein, dass man sagt, also das sollte man mal tun, nichts gewinnen, damit wir einen halbwegs okayen Jahresabschluss hier haben an der Nordseeküste. Ja, dann in diesem Sinne, oder? Gibt es noch was zu sagen? Nee, haben wir alles.
Also wenn man das Spiel gegen Kiel gewinnt, dann hat man wirklich eine gute Ausgangslage, finde ich. Also die Saison ist ja... Es ist ja nicht so, dass die Vorrunde zu Ende wäre, sondern es gibt ja sogar noch Vorrundenspiele nach der Pause. Also das heißt, dann würde man mit dem Schnitt ganz gut dastehen und dann hätte man eine gute Ausgangslage, um im Frühjahr dann schönen Fußball zu spielen und erfolgreich.
Genau, mit der neu formierten Dreierangriffsreihe, ja, die in der Winterpause formiert wird. In diesem Sinne. Jawohl, das war's wieder von uns. Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide fürs Mitdiskutieren. Wir haben noch eine Folge nächste Woche gegen Kiel, ist die zu hören, nach Kiel. Und bis dahin bleibt uns gewogen, abonniert uns weiterhin, hat den Vorteil übrigens, hat mir jemand gefragt, warum abonnieren eigentlich, hat den ganz großen Vorteil, dann kriegt man mal angezeigt, wenn eine neue Folge da ist. Wisst ihr zwar auch, dass meistens am Montag was kommt, aber naja. Also in dem Moment kriegt ihr immer so einen blauen Punkt bei Spotify, gibt's eine neue Folge. Ist doch gut für uns beide, machen wir mal ehrlich. Und gibt's weiter, dass es uns gibt, bewertet uns gerne und ansonsten hören wir uns in einer Woche. Vielen Dank, ciao Jungs und bis bald.
Alles klar. Ciao.
Danke, ciao. Tschüss.
Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.